Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute machen wir mit der Han-Dynastie weiter, nämlich mit der späten Han-Dynastie. In der letzten Folge haben wir uns der ersten Hälfte der Han-Dynastie gewidmet, die bis ins Jahr 9 nach Christus bestand. Und aufgehört haben wir an dem Punkt, an dem die Han-Dynastie durch Wang Mang unterbrochen wurde. Wang Mang war zuerst als Regent für den Kindkaiser Ping eingesetzt worden, der allerdings schon nach nur 5 Jahren im Amt starb. Selbst noch ein Kind hatte Ping natürlich keine Nachkommen und somit auch keinen Erben gezeugt. Natürlich fand man trotzdem einen Nachfolger in der Liu-Familie, der allerdings auch noch zu jung war, um selbst zu regieren. Wang Mang wurde also wieder zum Regenten ernannt und diesmal nutzte er die Chance. Er beanspruchte den Kaisertitel für sich selbst und rief die Qin-Dynastie aus. Die verlief allerdings nicht sehr erfolgreich. Wang Mang versuchte eine Reihe großer Reformen durchzuführen, die auf starke Opposition stießen. Und den Todesstoß für seine kurzlebige Herrschaft führte die Natur selbst durch. Der gelbe Fluss, von Chinesen auch Chinas Leid genannt und dafür bekannt, immer wieder das Land zu überfluten, tat genau das. Und sogar zweimal innerhalb von nur wenigen Jahren. Das führte schließlich zu einer Rebellion, die im Jahr 23 nach Christus zu Wang Mangs Tod führte. Mit nur einem Herrscher kann man schlecht von einer echten Dynastie sprechen, weshalb es auch fraglich ist, ob die Qin-Dynastie überhaupt eine echte Dynastie war. Und da die Hauptlinie der Liu-Familie mit Kaiser Ping ausgestorben war, übernahm nun eine Nebenlinie die Herrschaft und stellte die Han-Dynastie wieder her. Die neue Hauptstadt der Han-Dynastie wird eine alte Bekannte, nämlich Luoyang, die auch schon den Zhou-Königen als Hauptstadt gedient hatte. Luoyang liegt weiter östlich als Chang'an, weshalb die späte Han-Dynastie auch östliche Han-Dynastie genannt wird. Und diese späte oder östliche Han-Dynastie verläuft deutlich ruhiger bzw. weniger dramatisch ab als die frühe Han-Dynastie. Trotzdem finden hier gesellschaftliche Entwicklungen statt, die ähnlich wichtig sind wie beispielsweise die Han-Synthese von Kaiser Wu, aber weniger Aufmerksamkeit erregen. Eine dieser Entwicklungen ist die Frage zum Besitz von Land, die sich im Laufe der gesamten Han-Dynastie entwickelt hat und nun zu einem vorläufigen Abschluss kommt. In der Vergangenheit hatten Bauern immer Land bestellt, das ihnen aber nicht gehörte. Besitzer des Landes war immer derjenige, der die militärische Macht hatte. Also entweder der König oder später lokale Machthaber zur Zeit der Fragmentierung Chinas. Das bedeutete auch, dass aller Ertrag demjenigen gehörte, der auch das Land besaß. Nun hatte sich die politische Landschaft aber geändert und die militärische Elite war nicht mehr die bestimmende Macht. Hatten während der Frühlings- und Herbstperiode noch militärische Machthaber nach Gelehrten gesucht, die ihnen mit Ideologie und Politik helfen, war über die Jahrhunderte die Gelehrtenklasse zur herrschenden Elite geworden. Schon während der Zeit der streitenden Reiche begann die Praxis, Land als Belohnung an Beamte zu vergeben, die sich um den Staat verdient gemacht hatten. Mit der Han-Dynastie wird diese Praxis dann allerdings zur Normalität. Theoretisch gehört das Land zwar immer noch dem Kaiser, dessen Eigentum ganz China ist. Praktisch geht das Land aber an die Familien und bleibt durch Erbschaft sogar in deren Besitz und wird damit mehr oder weniger zu Privatbesitz. Das wird auch tatsächlich gesetzlich geregelt und Landbesitz urkundlich belegt. Und auch Grenzstreitigkeiten zwischen Landbesitzern um beispielsweise Zugang zu Wasser werden juristisch beigelegt. Dadurch bildet sich schließlich ein ganz neuer Markt. Familien mit eigenem Besitz produzieren unterschiedliche Güter und können jetzt ihren Überschuss selbst verkaufen und den Gewinn behalten. Das führt schließlich zu einer ganz neuen Klasse innerhalb der Gesellschaft. Während der Han-Dynastie ist diese Klasse noch eng mit dem Staatsdienst verbunden, da so überhaupt erst Land in den Besitz der Familien gelangen kann. Über die kommenden Jahrhunderte ändert sich das aber und oft steht kein einziges Mitglied einer Familie des neuen Adels mehr im Staatsdienst. Trotzdem behalten die Familien ihre Titel und ihr Ansehen, weil sie eben Landbesitzer sind. Dieses System und die damit verbundene aristokratische Elite war zum Ende der Han-Dynastie charakteristisch für die chinesische Gesellschaft geworden und sollte es für die kommenden 1000 Jahre auch bleiben. Eine weitere deutliche gesellschaftliche Veränderung schlägt in eine ähnliche Kerbe und betrifft die Kultur der Eliten. Analog dazu, dass in der Vergangenheit die militärische Elite das Sagen hatte, hatte auch eine militärische Kultur geherrscht. Waren in der Vergangenheit also Geschichten über Heldenmut, Schlachten, militärische Taktiken und so weiter angesagt, änderte sich das mit dem Wechsel zu einer Herrschaft der Gelehrten, der Shi. Lernen, Wissen, das Schreiben von Gedichten und Prosa oder die Fähigkeit, gute Unterhaltungen zu führen. All das und mehr wird nun wichtiger und bekommt mehr Wertschätzung. Aber natürlich läuft so eine Kaiserdynastie keine 200 Jahre ganz ohne Drama ab. Während der späten Han-Dynastie bilden sich nämlich 3 Gruppen heraus, die alle zur Kategorie "Gib mir den kleinen Finger und ich nehme lieber die ganze Hand" gehören. Da haben wir die üblichen Familien, die schon eine Position am Kaiserhof haben, aber durch politische Instrumente wie Heirat oder auch Intrigen um mehr Macht ringen. Als zweites haben wir militärische Anführer, die nach mehr Einfluss suchen. Und Spoiler, sie werden ihn auch bekommen. Und drittens haben wir die Gruppe der Eunuchen. Und die sind in dieser Form ziemlich einzigartig in China. Eunuchen sind kastrierte Männer und ihre Aufgabe war, als Diener im inneren Bereich des kaiserlichen Palasts zu arbeiten. Ihre Fähigkeit zur Fortpflanzung mussten sie allerdings aufgeben, damit sie auf keinen Fall Einfluss auf die kaiserliche Nachfolge nehmen konnten. Im Inneren des Palasts lebten natürlich die Kaiserin und auch der gesamte Harem des Kaisers mit all seinen Konkubinen. Der Zugang zu diesem Teil des Palastes war Männern außerhalb der Kaiserfamilie strengstens untersagt. Allerdings fanden die Eunuchen trotzdem genügend Gelegenheiten, um Einfluss zu nehmen, wenn auch nicht in physischer Form. Oft genug kommen nämlich junge Kaiser an die Macht, die noch im Inneren des Palasts leben und dort ausschließlich unter Frauen aufwachsen. Abgesehen von Familienmitgliedern sind Eunuchen die einzigen männlichen Personen, die auch beispielsweise als Lehrer für die jungen Prinzen fungieren. Und obwohl so ein junger Kaiser auch Berater von außerhalb des Palastes hat, haben die Eunuchen durch ihre engere Bindung zum jungen Kaiser größeren Einfluss auf die Entscheidungen. Speziell für die späte Han-Dynastie war, dass diese gleich mehrere junge Kaiser hintereinander hatte, was den Eunuchen erlaubte, sehr einflussreich zu werden. Diese 3 Gruppen werden im Verlauf der Dynastie natürlich zu einem großen Problem und führen zu Konflikten am Hof und sogar zu Säuberungen. Das führt schließlich zu einer Schwächung des Kaiserhofs, was wiederum zur Stärkung von lokalen militärischen Machthabern führt. Die fangen damit an, die lokalen Bauern zu ihrem eigenen Vorteil auszubeuten und wir wissen alle, was ausgebeutete Bauern tun, wenn das Leid zu groß wird. Sie vereinigen sich, rebellieren gegen die Machthaber und es verbreitet sich Chaos über ganz China. So beginnt eine Spirale der Gewalt, denn das Militär wird eingesetzt, um die Rebellion niederzuschlagen, was wiederum die militärischen Machthaber weiter stärkt. Natürlich wollen aber auch die beiden weiteren schon erwähnten Gruppen ihr Stück vom Kuchen vergrößern und so wird die Dynastie immer weiter auseinandergerissen. In der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts war die Han-Dynastie keine funktionierende politische Einheit mehr. Zwar gab es noch immer einen Kaiser und sogar eine geordnete Nachfolge, aber echte Macht ging nicht mehr vom Kaiserhof in Luoyang aus. China zerbricht langsam wieder in einzelne Machtbereiche, die von militärischen Machthabern kontrolliert werden, und am Hof versuchen die verschiedenen Fraktionen die Macht zu erlangen. Im Jahr 220 endet schließlich die Han-Dynastie mit der Abdankung des letzten Kaisers Xian und es bilden sich die drei chinesischen Staaten Cao Wei, Dongwu und Shu Han. Und hier möchte ich die heutige Folge beenden, da nun eine kurze, aber sehr einflussreiche Periode der chinesischen Geschichte beginnt, die ich gerne separat besprechen möchte. Nämlich die Zeit der drei Reiche, von der manche von euch mit Sicherheit schon einmal gehört haben. Die Zeit der drei Reiche hat bis heute einen starken kulturellen Einfluss in China und ist Stoff sehr vieler Geschichten. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge zur späten Han-Dynastie gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt oder mir auch Themenwünsche und Fragen aller Art zukommen lasst. Dazu könnt ihr die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien@outlook.de verwenden oder ihr schreibt mir auf meinem Twitter-Kanal @podcastdermitte, auf dem ich zusätzliches Material zu jeder Podcast-Folge poste. Alle Links zum Anklicken findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ansonsten könnt ihr mir gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt, auf Social Media teilt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgibt. Dafür bin ich euch wirklich sehr dankbar. Damit sind wir dann auch für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.